Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Mein Name ist Christine Heiden, ich darf Sie heute durch diesen Abend begleiten. Ehe wir beginnen, eine kurze Frage: Was haben Sie denn heute gegessen?
Kurze Frage.
Wissen Sie das noch, was Sie heute gegessen haben? Zum Frühstück, nein. Zum Mittagessen?
Immerhin.
Zur Jause? Hat es Ihnen geschmeckt? War es ein gutes Essen? War es ein gutes Essen? Sind Sie sich ganz sicher? Unser Referent zeigt erste Zweifel. Muss ein Essen, das uns schmeckt, auch ein gutes Essen sein?
Zum Beispiel. Oder was heißt da gut?
Was heißt da gut? Wir haben heute einen Philosophen zu Gast. Essen kann ja sozusagen jeder. Das ist ganz normal. Zu sagen, ob es einen schmeckt oder nicht, das kann man normalerweise auch. Aber ob das Essen gut ist oder nicht, dazu braucht es einen Philosophen. Wir sind froh, dass wir einen gefunden haben, interessanterweise in einer Stadt, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde, nämlich in Hamburg, gilt ja nicht unbedingt als kulinarische Metropole der Welt.
Okay, das merke ich mir.
Kein Widerspruch oder schon Widerspruch?
Also Lapskaus, bitteschön, das ist schon...
Lapskaus ist ein gutes Essen. Ich kenne nur das Käsebrot. Kennen Sie das?
Das Käsebrot?
Käsebrot.
Käsebrot. Nee, das Käsebrot kenne ich nicht.
Käsebrot ist ein gutes Brot. Helge Schneider.
Ah, okay.
Kabarettist. Na, ist egal.
Ja,
okay, ist
auch ich verstehe.
Also ich bringe Sie jetzt mit den Deutschen und mit Guter in Verbindung, aber ich sollte Sie eher vorstellen, oder? Wäre nicht schlecht. Dr. Harald Lemke, Philosoph, Kulturwissenschaftler, habilitiert zur Frage der Ethik des Essens. Was tun wir eigentlich da, wenn wir essen? In welche Bezüge setzen wir uns da, wenn wir essen? Die Gastrosophie, so heißt dieses Spezialgebiet der Philosophie, hat längere Zeit so eine Art Dornröschenschlaf gehabt, war eigentlich nicht besonders en vogue in der philosophischen Disziplin. Aber Harald Lemke hat sich dieses Dornröschens angenommen und küsst es nun wach. Und wir werden uns jetzt einmal anhören in einem ersten Teil, wie denn dieses Dornröschen so aussieht, dieses gute Essen.
Ja.
Starten Sie los.
Ja, vielen Dank für diese nette Einführung. Ich hoffe, man versteht mich. Ich bin ja hier verstärkt.
Vielleicht kann man es noch ein bisschen heraufgipsen.
Ja. Ja, in der Tat, darüber werde ich jetzt auch gleich ein wenig reden. Ich gehöre noch zu den ganz wenigen Philosophen, die sich tatsächlich dieses Themas anvertrauen. Ich habe folgendes Thema vorbereitet hier heute, Weltessen. Warum wir eine Gastrosophie oder eine Weisheit des Essens brauchen. Frau Heiden hat es gerade schon angesprochen. Gastrosophie geht mir mittlerweile so über die Lippen. Es ist trotzdem ein Neologismus, eine Wortschöpfung, eine neue Wortschöpfung. Vielleicht, um auch ein bisschen gleich reinzukommen in das Thema, mich würde interessieren, wer von Ihnen Gastrosophie als Begriff schon einmal gehört hat. Also einfach, da sind so ein paar Hände.
Ich glaube, die Gastroskopie ist geläufig.
Ja, vielleicht. Oder aber natürlich die Gastronomie, die kennt jeder. Ja, und bei beiden Begriffen Gastronomie oder Gastrosophie reden wir sozusagen griechisch. Um das also gleich vorweg aufzulösen, Gastrosophie ist griechisch heißt Gastros, das ist der Magen, Bauch. Gastroskopie ist dann eben die Magenspiegelung. Und die Sophie, das ist eben die Weisheit. Also von daher gesehen ist die Weisheit des Essens keine direkte Übersetzung ins Griechische, sondern müsste eigentlich sagen, das ist die Philosophie des Magens. Also richtig wortwörtlich betrachtet, aber es ist ein Begriff, den auch ich nicht neu erfunden habe jetzt, um wahlweise eben nicht von der Philosophie des Essens, von der Ernährungsphilosophie oder von Food Philosophy oder so zu reden, sondern eben auch bündig einfach von dem einen Ausdruck der Gastrosophie zu sprechen. Das ist ein Begriff, der ist im 19. Jahrhundert eingeführt worden, aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Also den gibt es eigentlich schon, von daher gesehen wundert es mich nicht, wenn die eine oder andere Person tatsächlich diesen Begriff schon mal irgendwo aufgeschnappt hat. Gut, aber ich mache diesen Begriff stark. Ich mache ihn hier heute mit 7 Thesen und 3 Tugenden stark. Und ich steige dann jetzt gleich ein. Und ich habe hier auch schöne Bilder mitgebracht. Das erste Bild funktioniert nicht so gut. Ich fange also mit der ersten These an. Die Ernährungsfrage ist eine Allerweltsfrage. Wir alle reden vom Essen. Wir essen, beschäftigen uns mit dem Essen permanent. Sie sollte auch eine philosophische Frage sein. Das ist jetzt erst einmal etwas, was ich jetzt vielleicht gar nicht so sehr in diese Runde sage, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel sagen Berufsphilosophen hier unter uns sind. Also zum nächsten Mal ist dieser Punkt etwas, was ich auch an meine Kollegen richte, nämlich die Tatsache, dass wenn man sich entschließt als Philosoph, sich Gedanken zu machen zu diesem Thema, man als erstes feststellt, dass man eben alleine ist momentan. Es gibt keine Philosophie des Essens. Also jetzt Philosophie im Sinne, was man in der Universität unter diesem Fach gelehrt bekommt. Auf dieser Ebene, es gibt keine akademische Theorie, keine eingeführten Studiengang oder sowas, der einer Philosophie des Essens. Das ist erstmal Fakt. Das muss Sie weitestgehend nicht beschäftigen. Mich beschäftigt es, weil eben als Philosoph fragt man sich dann eben schon, warum? So, das lasse ich jetzt erstmal im Raum. Was dann weiter interessant ist, ist die Tatsache, dass sich in der Philosophie in den letzten 30 Jahren sehr viel tut. Wir haben sehr viele neue Themen und nicht nur einfach Philosophien im Sinne sagen von Erkenntnisgegenständen, also Dingen, über die wir nachdenken, sondern auch Ethiken, also Fragen des Sollens und Nichttuns, ja. Der Gebote und von Geboten und Verboten, also eine Ethik. Wir haben eine Renaissance der philosophischen Ethiken, ja, mit den Stichworten, die ich hier gegeben habe, Umweltethik, Wirtschaftsethik, Tierethik. Was auffällt ist, wir haben keine Ernährungsethik. So, und da setze ich im Grunde genommen aus einer akademischen Perspektive an. Ich denke, und das ist das vielleicht das Verwirrendste dabei, auch das ist vielleicht etwas, was Sie jetzt vielleicht nicht so notwendig beschäftigt, das ist aber ein Teil dessen, was man als Philosoph dann tut. Man versucht zu erforschen, ob es so etwas wie eine allgemeine Theorie des Essens überhaupt geben kann. Das kann ja so sein, dass das überhaupt gar kein sinnvoller Gegenstand ist der philosophischen Reflexion. Nicht alles muss zum philosophischen Thema werden in unserer in der Welt. Aber, wie sich herausstellt, lässt sich sogar eine Ethik des Essens begründen. Es ist theoretisch begründbar. Das ist schon eine Sensation. Ich selber bin in den 90er Jahren intellektuell sozialisiert. Das heißt, in den Hochzeiten der Postmoderne, ich weiß nicht, das wird Ihnen jetzt so im Einzelnen vielleicht nicht sagen, aber ein Stichwort ist immer ganz gut bei der Postmoderne, anything goes. Ein Werterelativismus, alles ist möglich, Pluralismus, um seiner selbst willen, vor allem eine Ablehnung irgendwelcher normativen, also wertenden moralischen Fragen. Eine Moral für alle gibt es nicht. So war das, was ich im Studium kennengelernt habe in den 80er, 90er Jahren. Und wenn man sich jetzt so wie ich dann mit diesem Thema beschäftigt, dann wundert es einen schon, dass eine Theorie oder eine philosophische Ethik eines besseren oder nicht so guten Essens tatsächlich begründbar ist. Gut, das ist natürlich jetzt die ganze sehr große Aufgabe und ich müsste dann jetzt im Einzelnen erklären, wie das funktioniert, sowas zu begründen. Das kann ich hier aber nur anreißen. Aber erstmal feststellen, meine These ist hier erstens, es geht. So, wenn man das sich so zurechtgelegt hat, bleibt trotzdem die Frage, wie kommt es eigentlich, dass innerhalb der Philosophie man sich mit dem Essen bislang momentan nicht beschäftigt. Und ich habe mir die Arbeit gemacht, mir ist es mal anzugucken, was haben eigentlich die Philosophen bisher zu diesem Thema gesagt? Wie kommt es, dass heutzutage meine Kollegen so gar nicht über das Essen nachdenken? Wenn wir alle gleichwohl die ganze Zeit mit dem Essen zu tun haben, warum steigt es den Philosophen nicht zu Kopf? Hier ist meine zweite These mit Sokrates hier in der Mitte. Also man hat plötzlich ein großes Bild vor Augen. Um das neue gastrosophische Denken auszubilden, muss man sich erst einmal klar machen, dass wir eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition der philosophischen Entwertung des Essens haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben 2500 Jahre alt Denkgewohnheiten, die uns daran gewöhnt haben, bis in die kapillarsten Strukturen unseres kulturellen Selbstverständnisses hinein, dass wir auseinanderfallen in zwei Wesen, in ein geistiges Vernunftwesen und in ein sinnliches Wesen, was mit Animalität verbunden ist, also weit entfernt ist von der Vernunft. In dieser metaphysischen Konstellation sind wir groß geworden. Die letzten 2500 Jahre, ich mache hier das, konkretisiere das hier so ein bisschen, platonisch-christliche Verachtung des Leibes und des Genusslebens. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten. Das ist aber eine Grundentscheidung unseres kulturellen, des kulturellen Abendlandes gewesen, sich Philosophien und Theologien anzuschließen, die das lehren. Dann kommt noch ein weiterer Punkt, den man anführen kann, um irgendwie zu begründen, warum wir heutzutage keine Philosophie des Essens haben. Das ist das, was ich hier die patriarchale Entwertung der weiblichen Küchenarbeitern nenne. Es ist so, sie kocht, auch heutzutage noch. Das hat dazu geführt, dass die Philosophen, die meistens wiederum Männer waren, einfach mit diesem Thema schlichtweg nichts anfangen konnten. Das war einfach da und wenn es nicht war, da war es schlimm genug. Ja. Und es gibt wirklich lustige Anekdoten, vielleicht nur, ich habe leider nicht so viel Zeit, das Problem, aber bei Aristoteles zum Beispiel gibt es die nette Geschichte, er erzählt die Anekdote von Heraklit, einem ganz alten Philosophen, und der war dann mal in der Küche gesehen, am Herd. Und Aristoteles deutet diese Situation, dass dieser große Philosoph in der Küche gesehen war, so, dass er sich dort seine Hände wärmen wollte. Ob das so plausibel ist, weiß ich nicht, aber es ist diese Neigung. Ja, selbst so eine Situation, wo man erstmal unterstellen würde, dieser Mann hat gekocht, so zu deuten, dass er in jedem Fall keine kulinarische Praxis sagen kennt. Also das kommt da erstmal so nicht vor. Gut, das ist sozusagen die Situation. Dann habe ich noch herausgefunden, es gibt in dieser langen Geschichte des philosophischen Nachdenkens über das Essen eine Tendenz, nämlich das Essen unter eine asketische Moral zu fassen, also unter Verzicht, Mäßigung, eine Reduktion der Frage des guten Essens auf das gesunde Essen, die Mäßigung. Das findet sich bis in die Gegenwart hinein, das hat aber diese lange platonisch-christliche Tradition. So. Das ist jetzt die Situation, mit der wir es zu tun haben. In anderen Kulturkreisen ist das nicht ganz so pessimistisch, würde ich mal sagen. Gibt es nicht so diese starke Tendenz der Entwertung des Essens als ein möglicher Gegenstand eines irgendwie wichtigen Lebenspraxis. Kann ich hier nicht eingehen, aber Stichwort kennt hier jeder. Asiatische Kulturen haben da durchaus ein anderes Verhältnis. Da spielt das Essen eine weit größere kulturelle Rolle. Da lassen sich dann auch Philosophien für anführen. Gut, das bringt mich jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, denn wir haben aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen eine ganz neue, welthistorisch einzigartige Situation. Nämlich, wir erleben Essen nicht als Mangel, als Verknappung, als das, was gerade da ist, sondern wir leben in einem materiellen Wohlstand, wir leben in einer globalisierten Wirtschaftswelt, die uns das ganze Feld der Ernährung als ein Feld der Selbstbestimmung eröffnet. Wir haben die einzig welthistorisch einzigartige Situation, dass wir tatsächlich Wahloptionen haben. Deshalb hier die These heute, haben wir in unserem kulinarischen Alltagsleben tatsächlich ein Stück Freiheitspraxis und alltägliche Selbstbestimmung greifbar nah. So, das sind alles Dinge, die muss man sich, die kommen vielleicht einfach daher, die muss man sich klar machen. Wir haben vorher die Tradition, sagen, von Zwängen, Notwendigkeiten, Verknappung, keiner Freiheit, nichts. plötzlich eine ganz andere Situation. Essen begegnet uns als ein ganz anderes Handlungsfeld. Damit verbunden, was auch sagen, dazu führt, dass dieses eine Freiheitspraxis sein kann, ist die Entwertung, die Enttraditionalisierung von Ernährungsmoralen. Heute haben wir die Freiheit, selbst zu bestimmen, wann, mit wem, wie lang, wie oft, warum wir essen. Es gibt keine allgemein verbindliche Moral, die uns zum Beispiel in Form von Religion, die uns vorgeben, wie wir uns ernähren. Manche wählen bestimmte sagen, Vorgaben, aber es gibt keine allgemein verbindliche Standards, denen wir folgen müssen. Also mit anderen Worten, auch das bestätigt, dass
aber
wir...
Aber es gibt so Glaubensgemeinschaften, oder?
Es gibt alle
so möglichen... ernährungstechnische Glaubensgemeinschaften. So.
Absolut. Es gibt alle möglichen individuellen Selbstverpflichtungen, dass man bestimmten Diätprogrammen folgt, bestimmten Glaubensrichtungen. Ja,
die
aber...
Geräte-Diät und...
Genau, aber wir haben jetzt
nicht... Trennkost.
Genau, aber wir haben nicht vergleichbar...
Blutgruppen... Ernährung.
Genau, es gibt ein großes Spektrum zu sagen, aber es ist eben, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, es gibt keine allgemein verbindliche...
Hat es das jemals gegeben? Oder war das in früheren Zeiten dann noch Schichten zum Beispiel verschiedene Dinge? Der Adel hat sich wahrscheinlich immer anders ernährt als das gemeine Volk, das irgendwie froh sein musste, wenn es Brot gehabt hat.
Genau, es gibt, genau, also der Adel hat sich einem bestimmten Code gefolgt, die bürgerliche Küche war in bestimmten Sinne sagen, definiert oder darüber gewölbt, die christliche Ernährung ja, gibt nicht so viel vor, ja, aber im Vergleich zur jetzigen Zeit, glaube ich, oder sagen wir andersrum, heutzutage ist es sehr flexibilisiert, sehr individualisiert. Also das, was wir unter dem Stichwort der Individualisierung auch mit Kleidung und solche Sachen verbinden, das ist eben auch in der Ernährung der Fall schlichtweg. Mhm. Ja. Gut. Und das alles führt mich jetzt sagen zu dieser weiteren Beobachtung, dass wir... Dass der Ernährungsprozess nicht nur etwas ist, was von außen nach innen stattfindet. Das ist etwas, wo, wie ist mir aufgefallen, eher das Essen denken. Wir nehmen von außen etwas in uns auf, auch schon der Begriff, da einverleiben uns das und das verschwindet dann irgendwie.
Kommt aber wieder zutage, gell?
Auch das wird dann nicht mehr gedacht. Genau. Also tatsächlich die Kreislaufbewegung der Ernährungskette, die nicht aufhört, sondern weitergeht, wird nicht wirklich gedacht. Sie ist da, aber sozusagen wird nicht erfasst sozusagen. Gut, also das alles irgendwie habe ich jetzt zusammengefasst daran, dass wir also tatsächlich jetzt in dieser Situation sind, dass wir unzählige Weltbezüge herstellen bei jedem Essakt, also auch in die Welt hinein. Also wir konsumieren nicht nur Welt, sondern wir konstituieren Welt auch. Wir erzeugen auch die Welt durch das Essen. Das ist jetzt schon ein erster Schritt, wo ich sagen würde, da beginnt so etwas wie gastrosophisches Denken. Ja, irgendwie naheliegende, aber doch nicht vielleicht ganz selbstverständliche Sachverhalt, dass wir bei jedem Essen Welt schaffen. Ja, die Dinge müssen produziert sein, müssen angekarrt werden. All diese Dinge sagen, kann man sich klar machen bei jedem Moment des Essens. Gut, ich springe jetzt sagen zu der vierten These, darauf will ich nicht so weit eingehen, denn ich habe hier ein paar Stichworte zusammengefasst, wie wir uns eigentlich mehrheitlich momentan ernähren. Und das ist Ihnen weitestgehend bekannt. Die gesellschaftlich vorherrschende Esskultur, ich würde das dann mal in Abgrenzung zur Gastrosophie, Fastfood-Philosophie nennen, das sind jetzt bei bisschen plump, aber gut, kann man ja mal so machen. Und da habe ich so ein paar fiese Worte noch genommen, weil ich da nämlich eben kein Freund bin. Ich gehe das mal kurz durch, aber Sie kennen das alles. Was ich den nutritiven Funktionalismus nenne, das ist ein Charakteristikum der Ernährungsweise, sagen der meisten heutzutage, Essen muss schnell gehen, Essen muss billig sein. Ja, das ist so eine Beschreibung unserer Esskultur. Ein populärer Hedonismus prägt unseren Essstil. Wir verbinden mit gutem Essen eigentlich immer solche Schlaraffenland-Fantasien. Also es muss üppig sein. Es muss aber auch feine Küche, also nur die Luxusküche, die Gourmetküche ist eigentlich gutes Essen. Ja? wenn es um eine ästhetisch ausdifferenzierte Esskultur geht, kommen oft diese Bilder zunächst hoch. Ja? Also ich habe hier leider nicht so gut unseren Wolfram Siebeck, der das hier unten links verkörpert das so, also das ist der Gourmet. Aber wir haben dann weiter diese letztlich philosophische, den philosophischen Restbestand, auch noch diese Gleichsetzung, dass eine vernünftige Ernährung vor allen Dingen was mit Gesundheit zu tun hat. Ja, also wenn man irgendwie, wenn es darum geht, wenn wir gesellschaftlich über das Essen nachdenken und es soll irgendwie besser oder nicht gut sein oder so, dann geht es vor allem über die Frage der Gesundheit. Also gutes Essen ist gesund, sollte gesund sein. Das wäre so ein weites Charakteristikum, wie wir momentan über das Essen nachdenken, denke ich mal. Das ist natürlich jetzt ganz grobe Charakterisierung. Ne? Und dann haben wir noch einen Punkt, der ist auch nicht unwichtig, mit diesem kulinarischen Subjektivismus, also Geschmacksfragen. Bei Geschmacksfragen heißt es immer, ja, eben jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Und dann da darf man de gustibus non est disputandum, also über den Geschmack lässt sich nicht streiten. So, das ist, und weil jeder so seinen eigenen Geschmack hat. Und da hat man dann immer die physiologischen Vorstellungen vor Augen, also dass bestimmte Dinge, da hat man Aversion und bestimmte Dinge nicht. Ich habe das erstmal nur so gesammelt, damit wir alle auch so ein bisschen ja gucken, ob wir über gleiche Dinge reden oder uns vorstellen, wenn man sagt, das ist vielleicht, sagen die, momentan gesellschaftlich vorherrschende Philosophie des Essens. Also, wenn das so stimmt, diese Stichworte, und da müsste man natürlich noch viel mehr zu sagen, dann wäre es, sagen, das, worum es mir mit der Gastrosophie geht, ein Schritt, der über diese sagen, Auffassung hinausgeht. Ja, es geht um ein ganz anderes Verständnis dessen, was gutes Essen, gut zu essen heißt. Ja. Und worin das besteht und woraus sich das zusammensetzt, das ist jetzt der nächste Schritt, verbunden mit der fünften These, die ich hier habe, dann das fällt einem auch immer wieder ein in solchen Diskussionen, Bert Brecht, ne, sozusagen diese materialistische Position, erst das Essen, dann die Moral. Und ich glaube, wir sind eben in einer Situation, wo man diesen Satz umformulieren müsste und sagen, das Essen ist moralisch, ob es einem schmeckt oder nicht. Und mit moralisch meine ich jetzt in dem Moment, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was das ist, aber damit ist erstmal eben nur diese Freiheit markiert. Wir können uns so oder anders verhalten. In dem Moment, wo wir Handlungssituationen haben, wo wir uns so oder anders verhalten können, wo das nur von uns abhängt, da rede ich von einer moralischen Relevanz. Ja? In Zusammenhängen, wo ich diese Freiheit nicht habe, kann ich gar nicht moralisch handeln. Ja?
Kann man die Freiheit tatsächlich beim Essen außer Kraft setzen? Also kann ich, habe jetzt gerade überlegt, mir ist spontan eingefallen, also angenommen, ich bin im Gefängnis, bin auf das angewiesen, was da mir serviert wird als. Ja. Aber ich muss es ja nicht essen. Mir bleibt die Freiheit, es nicht zu essen.
Ja, das stimmt. Also diese existenzielle Freiheit, ist das Freiheit? Also die Freiheit, sagen, sein Leben zu opfern, ist in manchen Zusammenhängen, vor allem in politischen Kontexten, vielleicht sagen wir, auch ein Gebot der Moral. Ja, also bei Widerstandspraxen. Ja, aber da würde ich zögern. Also es gibt aus Not heraus dann nicht zu essen, ist für mich keine Freiheit. Also in jeder Situation, wo ich diese Option nicht habe, es gibt ganz viele Menschen in dieser Welt, die diese Freiheit nicht haben. Ja? Also Stichwort Welthunger, ich komme darauf gleich zu sprechen. Ganz viele Menschen haben diesen Spielraum nicht. Ja? Und auf den kommt es mir aber an. Wir haben ihn seit neuestem, seit keine 30 Jahre. Eine einzigartige, welthistorisch einzigartige Situation. Ja. Gut, also ein erster Schritt in der Übung, gastrosophisch zu denken, ist, glaube ich, sich zunächst einmal klarzumachen, dass zu essen bedeutet, ganz viele Weltbezüge zu eröffnen. Wenn wir essen, nehmen wir ökonomische, politische, industrielle, agrarische, urbane, kulturelle, ästhetische, gesundheitliche Sachen in den Blick sozusagen. Wir verhalten uns auf all diese Dinge. Eine Kleinigkeit, aber ich denke, das ist ganz wichtig, um sich zu sagen, ein größeres Bewusstsein zu machen von dem, was da eigentlich tagtäglich permanent stattfindet. Ja. Und weil das so ist, weil wir an so vielen Fäden dieser Welt ziehen, jedes Mal, wenn wir essen, ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass das nicht neutral stattfindet. Ja? Wir berühren damit, wir ziehen an dem Leben anderer.
Mhm. Machen wir es konkret. Was haben Sie heute zum Mittag gegessen? Zum Beispiel. Haben Sie noch eine Erinnerung? Oh. Sie sind ja durch Linz gegangen, Sie haben gesagt, Sie waren irgendwo bei einem Lokal, das Brötchen gegeben
hat. Ja, ich habe einen Bagel gegessen.
Mhm. Ein Bagel?
Ja, ein Bagel mit Frischkäse und Rauke.
Ja. Rucola, sagt man.
Ja, oder okay. Rucola. Ja.
Also ja. Kommt auf dasselbe Gemüse heraus. Ja. Welchen Weltbezug haben Sie da hergestellt? Also wenn man sich diesen Bagel da vergegenwärtigt jetzt, welche Bezüge, wo haben Sie da angezogen, als Sie dieses Ding verspeist haben?
Dadurch, dass das sagen Fremdverköstigung war, also ich das nicht selbst gekauft habe und nicht selbst zubereitet habe, aber dann auch nicht in der Situation gefragt habe, wo diese Produkte herkommen, weiß ich es im Einzelnen nicht, wo zum Beispiel jetzt dieser Bagel produziert wurde oder dieser Käse und dieser Rauke. Ich weiß es nicht, ich würde sagen, es ist nicht nötig in der Situation, in jeder Situation, wenn man fremdverköstigt ist, nachzufragen. Das bringt oft auch Peinlichkeiten mit sich, ja. Man versucht also eher, ich denke, wenn ich reise, bin ich sowieso in einem Ausnahmezustand, weil ich eben bestimmte Dinge einfach nicht kontrollieren kann oder nicht irgendwie eingreifen kann. Mhm. Und so ist jetzt auch mit dieser Bagel-Situation. Die Rucola ist ein bisschen außer der Saison. Ich hoffe mal, dass es trotzdem vielleicht nicht zu weit hergekarrt wurde, ja. Also ich habe jetzt da relativ wenig gegessen, also relativ wenig gezogen. Aber das ist natürlich bei einer anderen Speise geht das ruckzuck, dass hätte ich jetzt da welche, sagen wir mal, Krabben drauf gehabt oder sowas, dann wäre ich plötzlich in Mexiko gewesen oder vielleicht auch in Indien an der Küste vorher, weil da werden die gezüchtet in Aquakultur und so. Wenn da Butter drauf gewesen wäre, dann könnte die vielleicht aus Irland kommen oder so. Also jeder kennt das. Mhm. Wir haben eigentlich unglaublich in jedem Produkt sehr viel Welt, kleine Weltschnipsel haben wir da vor uns liegen. Mhm. So, ja. Und das meine ich, das ist eine andere Situation, das war lange Zeit, waren diese Wirtschaftskreisläufe halt kleiner, regionaler, gab es keine Globalisierung und so. Wenn wir über Globalisierung nachdenken oder reden, dann sollten wir auch über diese Sachen reden, daran denken, dass dieses Essen von überall kommt, und das ist ein Teil jetzt auch des gastrosophischen Denkens, dass man sich fragen muss, ob das sinnvoll ist, dass immer alles von überall herkommt. Ja? Das werden wir gleich noch... Mhm. Aber zunächst einmal ist das die neue schöne Welt des Essens, globale Komplexität oder eben, wie ich sage jetzt, die Weltlichkeit des Essens. Ja? Und ein weiterer Schritt, ich habe das schon angedeutet, es ist einfach, das Essen ist moralisch, ob es einem schmeckt oder nicht. Es sind ganz viele ethische Fragen und Konflikte mit den Ernährungsverhältnissen heutzutage verbunden. Jeder kennt diese Stichworte. Das ist in unserem Essen drin. So, wenn wir aber Freiheit haben, eventuell, dann bedeutet das, dass wir uns zu diesen Themen vielleicht auch anders verhalten können. Wenn es so ist, dass die Art und Weise, wie wir uns heutzutage ernähren, ja, tatsächlich dazu führt, dass wir in einer ökologischen Krise, in Landwirtschaft zum Beispiel, ja, Massentierhaltung, fettes und süßes Essen, Fettleibigkeit, all diese Gentechnik, das sind alles sehr auch gesellschaftlich aufgeladene Probleme. Wenn es so ist, dass die Art und Weise, wie wir uns momentan ernähren, und wir, meine ich jetzt erstmal sagen, die Konsumenten der ersten Welt, dazu führt, dass wir unter diesen Weltbezügen ja, eher Probleme in die Welt schaffen, dann kann ich aus einer philosophischen Perspektive sagen, ist das nicht nur moralisch relevant, sondern schlecht. So, auch das ist eine Sache, ist den meisten selbstverständlich. Die Art und Weise, wie wir essen heutzutage, ist der Impuls oder der Ursprung einer Ernährungskrise. So, das lesen wir. Das ist die Situation. Und jetzt wechseln wir die Perspektive einer Analyse der Ernährungs-, des Ernährungsgeschehens, das bisher der Fall war, zu der Frage, ja, was, wie kann es sich verändern? Also von einer Philosophie des Essens zu einer Ethik des Essens. Ja? Und ich denke, das ist gerade das Interessante, mein Grund, weshalb ich mich mit diesem Thema so viel beschäftige, dass es diesen Schritt geben kann. Wir können nicht, wir brauchen nicht nur zu sagen, das Falsche kritisieren, sondern wir können in dem Handlungsfeld des Essens auch aufweisen, was praktisch das Richtigere wäre. So. Ich habe, es gibt zwei.
Ist richtig und gut bei Ihnen?
Ja,
ident in der Begrifflichkeit.
Ja, mhm. Ja, in dem Fall schon. Es gibt zwei Akteure. Akteure. Die Politik zunächst einmal. Das bringt mich jetzt zur sechsten These. Es ist klar, eine bessere Politik des Essens braucht es. So. Ich will darauf jetzt hier an dieser Stelle heute Abend nicht weiter eingehen. Das will ich nur anführen. Wer ist überhaupt in der Lage, die vorherrschenden Ernährungsverhältnisse zu verändern? Das sind schon Politiker, das sind Konzerne. So. Ganz klar, es werden sagen Gesetze entworfen, die uns, die Konsumenten, in die eine oder andere Richtung drängen. Ja? Ich persönlich, Harald Lemke, als Konsument, bin nicht derjenige, auf dessen Schreibtisch so etwas wie Pro- oder Kontra-Gentechnik entschieden wird. Aber es gibt Menschen, bei denen liegt das auf dem Schreibtisch zum Beispiel. Die entscheiden, die sitzen in Gremien. Und davon Agrarsubventionen, ja? Wie weit sagen eine weitere Liberalisierung des Weltmarktes nur die? Also da gibt es Akteure. Auf die will ich aber heute gar nicht so zu sprechen kommen. Aber ich will anführen, das ist eben in jedem Fall so der Fall. Da können wir immer sagen, Politiker macht. Verändert sozusagen irgendwie, sorgt dafür zum Beispiel, dass wir mehr ökologische Landwirtschaft haben, sorgt dafür, dass dann in den Schulen ein anderes sagen, Bildungswissen vermittelt wird, wo auch solche Fragen, wirklich gastrosophische Fragen vorkommen. Ja? Also da sind dann Bildungspolitiker gefragt. Also es ist unbestritten. Ja?
Und wie wissen die Politiker, was ein gutes Essen ist?
Ja, gute Frage. Offensichtlich wissen sie, die meisten wissen es nicht, weil wir haben keine, sagen wir mal, keine gastrosophische Politik des Essen, also gastrosophische Politik. Das fehlt. Woher nehmen die Politiker das Wissen? Auch das betrifft ja auch die anderen Ressorts. Ja, die haben natürlich ihre Berater und irgendwie entsprechend sozusagen wissenschaftliche Expertise. Vielleicht könnten Sie ja auch unter anderem solche Figuren wie mich mal anrufen. Ja, also wissenschaftliche Beratung ist natürlich eine Sache, woher Politiker ihr Wissen hernehmen und dann aber sagen tatsächlich auch das, was die Bevölkerung wissen will.
Mhm. Aber wir haben ja noch nicht definiert, was sozusagen das gute Essen jetzt ist. Also wenn ich jetzt ein Politiker wäre, dann wüsste ich noch nicht so genau, was will denn der Herr Lemke da eigentlich? Will er, dass wir alles Bio haben oder alles regional oder... Auf was möchte denn hinaus?
Genau, sehr gut. Deswegen gibt es auch gleich noch einen Schritt, einen weiteren Schritt. Okay. Ja, das zeigt das sehr gut. Weil aber normalerweise ist es schon so, wir haben ja nicht nur bei der Ernährung diese Frage, sagen, wie lässt sich in Zukunft bestimmt, wie lassen sich in Zukunft bestimmte Fragen lösen. Ja? Also die Frage der Weltverbesserung, der Veränderung, haben wir nicht nur in der Ernährung, sondern in vielen anderen Themen, also ne, Energiefragen zum Beispiel. Und wofür ich jetzt argumentiere an dieser Stelle ist, dass das anhand, am Beispiel des Essens deutlich werden kann, dass es eben nicht nur die Politiker sind. So, dann lassen Sie mich jetzt gleich zu dieser siebten These kommen, die mir eben auch am wichtigsten ist heute Abend hier. Das ist der Vorrang der Ethik vor der Politik. Die Menschen müssen die Politiker beauftragen. Also es liegt an uns tatsächlich. Also unter der Voraussetzung dieser Sachen, von denen ich schon gesprochen habe, dieser Freiheit. Wenn das alles so stimmt, was ich bisher gesagt habe, dann zählt jeder Einzelne von uns. Ja? Es reicht nicht zu sagen, die Politiker müssen machen, sondern wir haben tatsächlich Wahloption als Konsumenten.
Ist das eine Bewegung da? Wir lassen uns nicht abspeisen, das schaut aus wie ein Kampflogo.
Das ist doch jetzt mal eine Frage, das mache ich mal eine 100-Punkte-Frage. Kennt das? Das ist in der Tat, das ist nicht von mir, es ist ein offizielles Logo. Aha. So, da würde mich doch jetzt mal interessieren, ob eine Person in diesem Raum dieses Logo kennt, von dem ich, wo ich sicher bin, dass die Logomacher schwer enttäuscht wären, wenn es hier sich keiner finden würde. Denn es soll ganz viele Menschen erreichen.
Gibt es kundige, okay. Weltläufige...
Okay, ich verrate das Geheimnis. Das ist ein Logo, das kommt von den europäischen Grünen.
Ah, das ist jetzt eine politische Veranstaltung.
Es gibt politische Parteien, die durchaus sagen, aus einer gastrosophischen Perspektive richtige politische Forderungen stellen. Aha. Ich habe das jetzt aber erstmal nicht zu sagen, um die Grüne Partei zu promoten auf der europäischen Ebene, sondern erstmal einfach so als Bildmaterial genommen. Ja? Weil da an genau das stattfindet, was eigentlich zu sagen von der Sache falsch ist, weil das ist ja ein Logo von politischen Parteien. Ja? Und es adressiert aber eigentlich das Individuum, um das es mir geht. Also, ich lese das jetzt hier mal vor, weil das, glaube ich, einer der Knackpunkte ist. Jeder zählt. Weil jeder die Menschheit und die Welt des Essens in der eigenen Person aktiviert. So, also wenn Sie irgendwas von diesem Abend mit nach Hause nehmen wollen, dann vielleicht das. Das hat er also gesagt. Ja? Denn ich glaube, dass insofern, also ich bin da auch so interessiert daran, dass das rüberkommt, weil das macht natürlich auch die Philosophie so interessant dann. Sozusagen, das ist so ein Werbeblock jetzt in eigener Sache, weil nicht jeder von Ihnen ist Philosoph, aber deswegen müssen wir auch mal so um die gesellschaftliche Relevanz der Philosophie werben. Diese Einsicht, ja, das ist eine Einsicht von Kant, das spielt aber gar keine Rolle, sondern das stellt einfach eben den Menschen so den Mittelpunkt. Und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem jedem das so klar ist. Das ist diese starke Zentralstellung des Einzelnen, ein Merkmal unseres Zeitgeistes ist, unserer globalen Situation. Also was ich immer höre in Diskussionen und frage, wer verändert die Welt zum Besseren, dann ist es immer zu sagen, doch die anderen. Ich kann da nichts machen, ich bin ja nur einzeln und sowas. Ich denke, aus einer philosophischen Perspektive kann man sagen, nein, das ist aber alles, was wir haben und das ist auch alles, was es braucht. Das führt mich eben zu dem Punkt, von dem den Sie gerade angesprochen haben, jetzt bin ich schon ein zu weit, dass wir sind eben die Grundlage, wir beauftragen die Politik. Woher sollen die wissen, was gutes Essen ist, indem wir sagen, was wir finden, was gutes ist. Ja? Und deswegen sagte ich am Anfang, wenn man fragt, haben Sie gut gegessen? Ja, es gibt keine größere Frage in dem Zusammenhang, als genau, was heißt hier eigentlich gut? Mhm. Ja? Gut nämlich nicht nur, was für mich gut ist, sondern was für uns alle gut ist. Ja? Mhm. Ist es gut, weiter große Mengen Fleisch zu essen aus Massentierhaltung? So. Wenn es aber so ist, dass es ein Merkmal ist unserer Esskultur, ja, dass nur da, wo Fleisch ist, es irgendwie auch ordentlich irgendwie schmeckt, ja, dann haben wir da ein Problem, wenn jemand sagt, das hat aber gut geschmeckt, weil da immer auch mein übliches Fleisch drin war, ja, dann ist das genau die Spannung, mit der wir es hier zu tun haben, weshalb dann das Essen zu einem ethischen Thema wird. Und weshalb würden Menschen sich bestimmte Dinge zu eigen machen und ihre Wahloption wahrnehmen, das dann auch bei den Politikern anders ankäme. So rum, glaube ich. Und wir bewegen uns momentan, das sind jetzt so die nächsten Stichworte, um die es mir jetzt geht in dieser These, ja. Wir bewegen uns gerade, wir sind gerade in einer Umdenkphase. Viele Menschen denken in der Ernährung um. Und ich habe auch das Gefühl, die Tatsache, dass wir jetzt hier relativ voll sind, ist für mich persönlich auch ein Beleg dafür, dass sagen, diese Ernährungsfrage viele Menschen beschäftigt ist.
Von wo nach wo denken wir um? Wohin stellen Sie die Bewegung fest? Von wo nach wo geht die?
Einmal überhaupt dieser Schritt, sagen, diese ganzen, die Weltlichkeit des Essens ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist ein Schritt, der gemacht wird. Das ist ein weiteres Ernährungsbewusstsein der ganzen Zusammenhänge, der ökonomischen, ökologischen.
Also wenn ich ein Steak esse, dann denke ich auch an die Sojaproduktion
an diese Sache.
Lateinamerika, wo der Regenwald abgeholzt wird. Genau, und daher schmeckt es mir dann nicht mehr, mein Steak.
Genau, also diese Information, die die Menschen in den letzten 40 Jahren sammeln, sagen, vom Zusammenhang der bestimmten Ernährungstyps und so etwas wie zum Beispiel Umweltfolgen, ja, ökologische Probleme, die mit dem bestimmten Landwirtschaftsmodell verbunden sind. Das sind Dinge, die machen sich immer mehr Menschen klar und immer mehr Menschen sehen auch ihren Teil daran. Deshalb glaube ich in der Tat, wir bewegen uns. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier in Österreich ist. Ich weiß zum Beispiel als Stichwort Slow Food, vielleicht kennt die eine oder andere Person, das ist zum Beispiel ein zivilgesellschaftliches Engagement von vielen Menschen. Das ist die Tatsache, dass das politisches Handeln jetzt auch diese Ernährungsthematik verfolgt. So, das ist etwas, was ich mich sagen würde, wir bewegen uns vielleicht momentan schon, wir bilden vielleicht schon, immer mehr Menschen bilden eine kritische Masse. Also, aber ich denke bei der Beurteilung, ja, dass natürlich sind das immer noch Randerscheinungen. Also ich würde sagen, was hier zum Beispiel so ein Umdenkungsprozess, wir sind ganz am Anfang, ganz am Anfang. Also alles das, was ich jetzt hier präsentiere, ist sehr frisch, ofenfrisch, dampft noch vielleicht oder so. Es geht da um große Prozesse. Also ich würde dem dann erstmal noch Jahrzehnte geben. Ja, also wenn man sich das klar macht, was ich vorher kurz beschrieben habe, dass wir 2500 Jahre eine bestimmte Philosophie des Essens oder Theologie des Essens sagen, für selbstverständlich genommen haben. Und jetzt, also dieser Umdenkungsprozess, der ist ähnlich epochal meines Erachtens, wie sowas wie die Sesshaftwerdung oder die Erfindung von der Landwirtschaft in der neolithischen Revolution oder sowas. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Ja. Also man sollte da auch gleichzeitig, wenn es denn Menschen gibt, sagen, ja, aber das passiert doch nichts oder so. Vielleicht sollte man sich ein bisschen mehr Zeit geben, was das angeht. Gut, ich fasse das jetzt hier nochmal zusammen. Ich habe das im Grunde genommen gesagt. Essen ist ein möglicher Gegenstand einer individuellen Ethik. Und das Besondere jetzt wiederum auch aus so einer moraltheoretischen Sicht oder philosophisch-ethischen Sicht ist eben auch, dass diese Ethik nicht nur so pflichtmäßig daherkommt. Oft denkt man bei Ethik ja irgendwie so an Kant oder irgendwelche eben Pflichten, Gebote, Verbote, Gesetze, Sittengesetze und so, auch an Askese eben. Und das Schöne an diesem Thema ist eben, und man kann diese Ethik leben und sie schmeckt auch noch gut. Also es hat auch noch Lustelemente, diese Ethik. Das ist nicht immer so, wenn wir uns moralisch verhalten sollen, dass das auch mit Genuss verbunden ist. Ja? Es gibt ganz viele Zusammenhänge, Kontexte des Helfens oder sowas, wo man auch was von sich opfern muss, ja? Wo es sehr existenziell wird, wo man es abgeben muss oder sowas. Das ist bei der Essensthematik nicht so im Vordergrund, sondern es hat eben genau diese Komponente, dass da sozusagen die Moral auch noch schmecken kann. Gut, jetzt aber fragen Sie sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ja Mensch, aber was ist denn das nun, dieses gute Essen? Worin besteht denn nun diese Ethik des guten Essens? Ich mache das ganz schnell.
Na, passt schon.
Also, ich habe das ja so ein bisschen plakativ jetzt mal gesagt, die drei Tugenden und Weltweisheiten einer Ethik des guten Essens. Und am Anfang mit meiner Beschäftigung diese Thematik habe ich mich immer noch so ein bisschen zurückgehalten, weil wie gesagt, wenn man aus so einer postmodernen Perspektive kommt, plötzlich in einer Position zu sein, wo man wirklich Handlungsanweisungen formuliert, das erschreckt schon ein bisschen und so richtig wohl ist mir da auch nicht. Aber man kann das eben machen, ganz solide hat man da Gründe für. Ich habe das mal plakativ hier so ein bisschen erstmal aufgestellt. Es sind nämlich drei Dinge, über die ich jetzt gleich sprechen werde. Einmal das Richtige kaufen. Klar, was ist das Richtige? Das klären wir gleich. Aber es geht eben ums Kaufen. Schon eine lustige Sache, dass jetzt gerade an so etwas wie dem Kauf eine moralische Vernunft hängt. Also das ist auch, hätte man sich vielleicht Philosophen nie erträumt, aber gut. Dann die zweite Tugend, die ich gleich sprechen werde, ist die Kochkunst als Lebenskunst und das nächste ist das gemeinsame Essen. So, an diesen drei Dingen, das sind drei Dinge, die wir jetzt im Sinne immer von einzelnen Konsumenten tatsächlich machen können. Ja? So, also, das sind solche Banalitäten, um die es jetzt hier geht. Aber die sind eben wichtig. Wir haben Macht. Die Macht, die legendäre Macht des Konsumenten. Sie ist tatsächlich größer als die Macht der Konzerne und Politiker. Man kennt das aus dem Feuilleton oder vielleicht ist die eine oder andere Person auch schon involviert gewesen in Boykottaktionen zum Beispiel. Dass man sagt, bestimmte Produkte kaufe ich einfach nicht. Ja, wenn jetzt irgendwelche neue Gammelfleischskandale oder sowas, dann kaufe ich das einfach nicht mehr. Ja, dann am Ende dieser Kette sind dann die Produzenten, die Unternehmen, die haben das Problem. Es ist eben nicht so, dass man sagt, legt man auf den Tisch und wir essen dann, wir müssen alles schlucken. Nein, wir haben Handlungsoptionen. Und genau dort, wo wir Handlungsoptionen haben, wird es interessant. Mhm. Ja, weil dann dreht sich zu sagen, das ist nicht mehr das Kapital, was irgendwie das vorgibt, sondern andersrum. Ja. Eine neue Situation, ich schließe mich dem an, die Aufwertung des Konsumenten, Konsumethik. Worin besteht das Richtige im Kontext des Essens? Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht weiter begründen, ich sage einfach hier. Bessere Ernährungsverhältnisse sind möglich, wenn immer mehr Menschen ihre eigene Kaufkraft einsetzen, um wirtschaftliche Anreize für die Produktion von richtig guten, und das ist jetzt bisher die Lehrformel gewesen, und was heißt das? Ja, das heißt, umweltfreundliche, fair gehandelte, gesunde und regionale Nahrungsmittel zu schaffen. So, das sind alles jetzt Stichworte, da müssten wir noch weitere Abende jetzt miteinander teilen, um das einzeln runterzubrechen, was heißt das? Ja, machen wir jetzt an dieser Stelle nicht, weil viele das durchaus schon wissen. Ja. Aber wichtig ist an der Stelle, also jetzt wir jetzt als hier als Philosophen, als Ernährungsphilosophen hier im Raum, uns klar zu machen, okay, was ist also jetzt dieses allgemeine Richtige, das allgemeine Gute? Das Umweltfreundlichkeit, fairer Handel, gesunde Re-Regionalisierung.
Und darf ich fragen, woher leiten Sie das ab?
Das leite ich ab aus sogenannten wiederum Bereichsethiken. Ja? Also es gibt zum Beispiel die Umweltethik, ja? in dem ganz viel Wissen generiert wird, sagen, was es heißt, welche Konsequenzen zum Beispiel Massentierproduktion hat im Vergleich zu artgerechter Tierhaltung. Diese Begrifflichkeiten, ja? Oder bei der Gesundheit. Welcher Ernährungstyp, ja, mediterrane Küche, warum ist die allgemein unter Medizinern sagen, als die gesündere Ernährungsform sagen, beschrieben oder irgendwie hochgehalten. All diese Dinge, die selber erfinde ich nicht, sondern ich nehme mir dieses Wissen und setze das sozusagen ein. Ich synthetisiere das in dieses Handlungsfeld. So, ja. Und das ist klar, würde es diese Aspekte nicht geben, gäbe es keine Argumente, keine guten Argumente, zum Beispiel den Weltagrarhandel gerechter zu gestalten, dann wäre das, könnte man keine Ethik formulieren, ja, des Besseren, für alle Besseren. Aber es gibt sogar Argumente. Es gibt Argumente, sagen, die angeführt werden können und da zum Beispiel dazu führen, dass Agrarsubventionen der ersten Welt auch ganz besonders EU ein ernsthaftes Problem sind für die Produzenten in der dritten Welt. Da mögen ökonomische Interessen hinter sein, die interessieren mich als Philosoph nicht oder als Moraltheoretiker, sondern ich sage, es gibt aber ganz klare Argumente und Zusammenhänge, die begründen, dass wenn wir sagen, diese Produkte verbilligt auf den Weltmarkt, ja, bringen, dass dann die Produzenten vor Ort keine Chance haben, ihre Produkte selber dort sagen, zu verkaufen. Und das führt zu einer Verarmung. Also diese ganzen Zusammenhänge, die kann man sich klar machen. Viele wissen das auch hier. Das ist im Grunde genommen kein Geheimwissen mehr. Ja, das mündet aber im Grunde genommen in der Fundierung solcher, wie die Philosophen sagen, normativen Sachen wie das Richtige, das Gute.
Darf ich auf einen Punkt hinfragen? Darf ein Philosoph etwas anderes als Bioprodukte essen?
Viele Philosophen tun das wahrscheinlich. Ja.
Außer sie essen Bagel, so wie sie heute zum Mittagessen.
Ja, genau. Sagen wir so, unterscheidet sich der Philosoph dann nicht von anderen Konsumenten. Er sollte unter ernährungsethischen Gesichtspunkten tatsächlich Bioprodukte kaufen. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt, ja, dann auch der Philosoph.
Okay.
Und ja, also da würde ich sogar mich Nietzsche anschließen und sagen, vielleicht sogar sind die Philosophen vorzeigende Existenzen. Ja? Also Nietzsche hatte gesagt, er macht sich aus einem Philosophen nur so viel, wie er selber beispielhaft lebt, ja? Vorlebt. Und von da gesehen sollten die das auch tun, ja. gut.
Okay, jetzt haben wir noch zwei Punkte.
Die genau. Machen wir jetzt noch schnell. Machen wir noch schnell. So, wir haben hier das nur so am Rande, ne? Den kennen wir auch, Joseph Beuys, hat das nämlich vorgelebt, was es heißt, dass wir irgendwie selbst kochen. Es gibt viele Gründe, ich gehe das nur mal ganz schnell durch, einmal mehr, ne? So setze ich jetzt diese Ethik zusammen. Bestimmte Gründe, die für alle gelten, die nicht ich persönlich für mich irgendwie zurechtlege, sondern die gilt für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist und das sagen auf den Rest der Welt, ja. Dass Selbstkochen uns in eine bestimmte Position bringt, an Machtzuwachs im Zugriff auf die Produkte.
Ja. Aber das ist jetzt nicht der Todesstoß für die Gastronomie, wenn Sie sagen, es geht darum, dass wir wieder selbst kochen.
Nee, das nicht, das stimmt, das habe ich jetzt nicht darüber habe ich jetzt hier nicht gesprochen. Es gibt dann schon ein Gewicht, eine Balance zwischen dem wie viel des Selbstkochens und dem ab und zu mal Ausgehens. Ja. Ja, das ist so, aber so ist die Welt. Sie ist nicht einfach, aber ich glaube, darauf kommt es an. Es ist auch mit dem Fastfood so. Fastfood selber ist kein Problem meines Erachtens. Es kommt nur darauf an, sagen, wie wird das da produziert, welchen auch sagen diätischen Gesichtswert hat das Essen. Aber wenn wir nur uns von Fastfood-Produkten oder sagen Fastfood, dann ist es ein Problem. Es kommt auch auf, also da ist das schon da springt die Quantität in Qualität um. Mhm. Ja. Deswegen ist das schon ein Plädoyer, da haben Sie schon recht. Aber das würde nicht dazu führen, dass die kommerzielle Gastronomie dann keine Gäste mehr hätte. Mhm. Aber vielleicht kritischere. Gut, ich will das hier im Einzelnen gar nicht durchgehen, vielleicht haben Sie sich angeguckt. Also für das Selbstkochen ist eine zweite Tugend. Wir haben also sagen diesen Zugriff auf die Produkte. Wir können selber entscheiden, wo die herkommen. Irgendwie. Wir können dann überhaupt... Bedeutet das, dass man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt. Das heißt, sagen, man bildet ein Geschmacksurteil aus. Ja? Man hat entwickelt ein Sachverständnis von dem, wie etwas ist und warum es so zubereitet ist und wie es hätte zubereitet werden können und was da alles vielleicht schiefgegangen ist oder schiefgehen kann. All das ist mit Wissen verbunden. Und dieses Wissen ist etwas, was nicht vom Himmel fällt oder von Bäumen wächst, sondern das ist in der Praxis. Das heißt, ich muss tun. Ja. Und dann gibt es solche anderen Sachen, wie das dann, wenn wir Fragen sagen, Arbeitsgesellschaft, Zukunft, dann was ist eigentlich wichtig im Leben? Da würde ich sagen, ja, das Kochen, die kulinarische Praxis, ist durchaus etwas, als gelebte Kreativität. Ich meine, wenn etwas kreativ ist, ja, dann doch bitte das. Ja. So, das spricht auch für das Selbstkochen. Gut, das fasse ich jetzt mal so zusammen. Eine Tugend des guten Essens, eine Weltweisheit eines gastrosophischen Essens lebt von der Entscheidung jedes Einzelnen, die Kochkunst zu einer individuellen Lebenskunst zu machen. Jedermann, das sage ich noch, also jetzt mit NN, ja, also auch er sollte das Kochen für sich entdecken. Ja. Das gehört dazu.
Wobei die Frauen, die ja seit Jahrhunderten täglich die Töpfe füllen, oft dann froh sind, wenn sie nicht mehr kochen müssen.
Das stimmt. Ich finde, da würde ich mal so als Fußnote sagen, die haben auch jetzt mal für 50 Jahre Zeit, sich da ein bisschen zurückzuhalten. Und in der Zeit emanzipiert sich der Mann und lernt, wie Joseph Beuys, das Kochen.
Kaum gehen die Männer zu den Töpfen, wird der Philosophie daraus. Das ist auch interessant.
Ja, das ist auch das in der Tat. Das stimmt. Das stimmt. Das spricht in dem Fall aber nicht unbedingt gegen die Sache selbst. So. Ja. Gut, und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, da habe ich auch schon so viel gequasselt habe. Die letzte Weltweisheit des guten Essens, es ist eine Sache, wir müssen, das habe ich jetzt nicht weiter angeführt, ein Charakteristikum unter momentanen Ernährungspraxen ist eben sagen der Verlust der Tischgemeinschaft. Und so etwas wie das Einkaufen und das Kochen kulminieren in gemeinsam Essen. Also wenn ich immer nur für mich koche, dann habe ich nicht genug Lust und auch keine nicht genug Gelegenheit und ich habe vor allen Dingen niemand anderen, mit dem ich ein intersubjektives Geschmacksurteil überhaupt auf die Beine stellen kann.
Das kommt intersubjektives Geschmacksurteil. Ja. Das heißt, gut ist oder das weniger gut
ja.
War es.
Ja,
ist
genau.
Das Intersubjektive?
Ja, das Intersubjektive ist meine normale Sache, ja, mir schmeckt das, dir schmeckt das. Aber wie kommt denn zum Beispiel der Michelin zu seinen Sternen?
Ja, also Michelin. Ja.
Das einfach, weil da Sachkundige, so eine Gruppe, wie in jeder Jury sozusagen, das sind Sachkundige, denen wird was vorgesetzt und die aufgrund ihrer Erfahrungen werden dann Urteile gefällt. Und diese Urteile sind nicht nur rein subjektiv, sondern das sind dann konventionelle intersubjektive Urteile. Ja? Also man kann durchaus sagen, etwas schmeckt gut. Und dieses Gut bezieht sich nicht, weil ich gerade dazu Lust habe, ja, und das immer schon gegessen habe oder irgendwas, sondern weil das ein Urteil ist, das seine Gültigkeit hat, weil mehrere zusammen zu diesem Ergebnis gekommen sind. Mhm. Ja, so. Das ist auch ein Teil des gemeinsamen Essens, aber ich würde das sagen, das ist so der untere Punkt, erst einmal schlichtweg, ich erinnere an eine kulturelle Praxis, die in ganz vielen Gesellschaften eine Selbstverständlichkeit ist. Das gute Leben spielt sich ja gerade da in dieser Situation ab, wenn man mit anderen zusammenkommt und gutes Essen genießt. Das ist ein Gutes an sich. So. Das ist etwas, was, wenn Philosophen über das gute Leben nachdenken, dann brauchen die solche Sachen. Ja? Weil es geht ja immer darum, dass sich eben dieses Gute verallgemeinert behaupten kann. Das gilt nicht nur für mich oder für Sie, sondern für uns alle. Und da kann ich sagen, da habe ich ein gutes Gut hier, nämlich das finden sich in ganz vielen Kulturen, ganz viele Menschen sind sich daran einig, in diesem Werturteil, ja, das ist eigentlich eine Situation, die wirklich gut ist. Ja? Und in der hängt sozusagen die Lust zum Kochen und überhaupt der Beweggrund, so etwas wie vielleicht Konsum, über den Konsum nachzudenken. So. Und das alles drei zusammen, denke ich, sagen, sind die Füße, auf denen so etwas wie der Weg eines ethisch guten Essens zu bestreiten.
Also richtig einkaufen, selber kochen und das Gastmahl
so
halten.
So oft wie möglich mit anderen dieses Gut leben.
Und jetzt sitzen wir da am Trockenen, haben praktisch nichts zu knabbern, nicht einmal irgendwelche Stangen und reden über das Gastmahl.
Ja, damit bin ich fertig.
Super. So, jetzt versuchen wir das ein bisschen zu verbreitern, zu vertiefen, ob Sie denn mit Ihren Thesen da auch auf Widerhall stoßen, ob das Sie auch so sehen. Wir haben wie immer Mikros, hoffe ich, gesehen habe ich es noch nicht. Aber
soll ich mal das Fenster auch machen?
Ich habe ja, Gefühl, wir haben zwei Mikros. Ich bitte Sie, sich einfach zu Wort zu melden mit einem Handzeichen und ins Mikro zu sprechen, weil Sie wissen das ja schon, das im Internet dann zu hören ist, was wir hier diskutieren und abgerufen werden kann.
Wir haben schon die erste Frage.
Ja, genau. Und dann gleich die zweite.
Grüß Gott, Philipp Braun von Slow Food Linz. Die Philosophie von Slow Food ist ja angesprochen worden. Ich möchte gleich erwähnen, dass der ganze Vorstand heute da ist von Slow Food Linz und sind alle recht herzlich eingeladen, sich aktiv oder passiv bei unserer Bewegung zu beteiligen.
Sagen Sie mir in drei Stichworten, was Slow Food ist.
Ist
was
eine Philosophie,
machen Sie da? Essen Sie langsam oder?
Die sich einsetzt für einen verantwortungsvollen Genuss, für gute, saubere, faire Lebensmittel. Gut sind Lebensmittel deswegen, weil sie uns schmecken, weil sie ohne Konservierungsstoffe zubereitet werden, ohne Geschmacksverstärker, weil sie aus der Region kommen, voll reif geerntet werden. Sauber sind Lebensmittel, weil sie ökologisch produziert werden, mit einem dementsprechenden Respekt gegenüber dem Boden, den Tieren, den Pflanzen, den Menschen, die das anbauen. Und fair sind Lebensmittel deswegen, damit die Bauern halt auch eine faire Bezahlung bekommen und ja, dementsprechend entlohnt werden und auch gerechte Arbeitsbedingungen vorfinden.
Okay, haben Sie sich gefunden in der Gastrosophie
des Dr. Lemke? Ja, sicher, es sind sehr viele Punkte, die ident sind und wir machen bei unseren Veranstaltungen, versuchen wir das genauso zelebrieren wie ja, gemeinsam kochen, gemeinsam einkaufen, Bewusstsein zu schaffen, ethisch verantwortungsvoll zu genießen. Okay. Und unter slowfoodlinz.at kann sich jeder da ein bisschen ein Bild machen.
Die erste Werbedurchsage des Abends ist angekommen.
Es ist ja erwähnt worden, es ist nicht angekommen, sondern vom Referenten.
Dankeschön. Sie haben aus Italien die Bewegung, gell? Soweit ich das weiß.
Ja, es ist mittlerweile in 140 Ländern mit 100.000 Mitgliedern.
Mhm. Okay, gut. Bitte der Herr gleich nebenan sozusagen.
Ja, mein Name ist Kreilmeier. Ich freue mich, dass so viele da sind und ich unterstütze das natürlich auch, aber ich bin etwas pessimistisch, denn noch nie wurden so viele Kochbücher verkauft, noch nie gab es so viele Kochsendungen, noch nie gab es so viele toll ausgestattete Küchen in den Wohnungen und trotzdem wird immer weniger gekocht. Also wenn ich auf diese Veranstaltung das umlege, das Interesse ist da, aber irgendwie scheint mir das alles an der Bevölkerung vorbeizugehen, obwohl das Interesse gegeben ist. Wie gesagt, die Kochsendungen werden ja gesehen, aber kochen da trotzdem niemand. Also, und die teuren Küchen, da schaut so aus, als je teurer die Küche, desto weniger wird gekocht. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Also 50.000 Euro Küchen stehen in den Wohnungen rum, aber da kocht niemand mehr drinnen. In den 5.000 Euro Küchen wahrscheinlich wesentlich mehr.
Also wenn man der Logik des Dr. Lemke folgt, dann fehlen da einfach die Männer, die in den 50.000 Euro Küchen den Kochlöffel
Also ich hoffe, dass diese Veranstaltung hier nützt und nicht, dass sie den Effekt der Kochsendungen hat, die in diesem Fernsehen jetzt überall gibt.
Bitte?
Ja.
So gut, ein guter Ein.
Darf ich das ganz kurz kommentieren?
Bitte.
Ja, vielen Dank. Das ist vollkommen richtig. Deswegen habe ich vorhin gesagt, um diesen Bedenken gleich vielleicht nicht auszuräumen, weil das ist da. Das ist, ich glaube, wir sind genau, es ist auch unentschieden, wie sich das in Zukunft entwickelt. Es kann in der Tat so sein, dass die Menschheit irgendwann die Küche abschafft. Also das ist noch offen. Deswegen denke ich, es ist ganz wichtig, über solche Dinge so zu reden und Geduld zu haben, ein bisschen, dabei, nicht zu resignieren, weil ich glaube, es sind tatsächlich, wenn man sich die ganzen Zeitläufe anguckt, dann sollte man uns für diesen Prozess, für diesen epochalen Wechsel ein bisschen mehr Zeit einfach gönnen. Ja? Und deswegen hab ich eher eine positive Lesart jetzt, was auch diese ganzen TV-Kochsendungen und sowas angeht. Das ist jetzt kein Phantomschmerz, ja, also das letzte Abgesang sagen einer Sache, die nicht mehr stattfindet, sondern das ist eine tendenziell jetzt allerdings schon vermarktete Suchbewegung. Es ist aber, glaube ich, schon eine Suchbewegung. So, aber was das TV angeht, finde ich auch nicht ganz unproblematisch sowas. Ja. Aber ja, jeder zählt da. Jeder zählt da.
Aber ist das nicht vielleicht auch so eine Frage des Lifestyles?
Ja, das ist.
Das ist eine Art von Freizeitbeschäftigung, von sich anschließen an bestimmte Gemeinschaften. Man kennt sozusagen, hat eine gemeinsame Gesinnung. Also es ist eigentlich eine Form von Unterhaltung, die man da auch pflegt. Und gar nicht so sehr mit dem philosophischen Anspruch, da jetzt die Welt zu verstehen oder so große Bezüge herzustellen, sondern.
Das stimmt. Da würde ich aber sagen, ja, das stimmt. Ich persönlich würde sagen, schade eigentlich, weil besser wäre schon, wenn sich das jetzt rumspricht, dass es da um auch ethische Fragen geht und die keine Moden da sind, darstellen, ja, sondern wir haben nur einen Planeten, wir haben immer mehr Menschen auf dieser Welt. Diese Frage, wie ernährt sich die Menschheit in Zukunft, so dass alle zu essen kriegen, ist keine Frage der Mode, ja, sondern es ist ein ernsthaftes Problem. Und es ist eben tatsächlich so, dass zur Beantwortung dieser Frage, ja, es nicht reicht, einfach zu sagen, macht ihr mal, sondern wir sind die Akteure. Ja. Mhm. Und deswegen, sobald es dazu kommt, diese ganze Suchbewegung momentan als Lifestyle zu interpretieren, so nenne ich das mal, ja, dann wäre es wichtig, da sagen, diesen kritischen Reflex zu haben und sagen, halte mal, ich kann es so beschreiben, aber dann mache ich es vielleicht tatsächlich zunichte. Oder dann sagen, trage ich selber zu einer Banalisierung von einer Sache, die relativ elementar ist, bei. Ja? Mhm. Ich finde, also dann kann man sagen, denn sie wussten, was sie sagen. Ja?
Ich möchte zum Thema Ethik ein Beispiel bringen. Durch den Schlankheitswahn der letzten 10 Jahre, 15 Jahre, wird in ganz Europa nur mehr Hühnerbrüstchen werden verspeist. Mhm. Was, glauben Sie, wird mit dem Rest des Huhnes gemacht? Mhm. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Das wird alles vernichtet. Und denken Sie daran, das Huhn hat mehrere Teile als nur Hühnerbrüste. Und ich habe das in einigen Freundeskreis schon angesprochen und viele denken anders drüber, dass beim Einkaufen und auch bei der Auswahl Hühnerbruststreifen mit Salat, es gibt auch andere Speisen, auch im Restaurant, meine ich. Und zum Thema Kochen kann ich auch nur sagen, es macht Spaß und auch gemeinsam essen. Es ist nicht nur ein Lifestyle, ich mache das schon seit 30 Jahren und länger und ich kann das wirklich nur weiterempfehlen.
Auch das würde ich gerne noch kommentieren. Schön, dass Sie es angesprochen haben. Ich hatte heute Morgen schon ein Interview gegeben für eine Zeitung und da war das auch schon ein Thema. Man muss auch gucken, wir sind ja umzingelt von diesen Lebensmittelskandalen. Wir wissen alle, wie das aussieht, wie Tiere produziert werden, damit sie billig verkauft werden. Man muss gucken, dass man das nicht zu alarmistisch auch kommuniziert. Ich denke, man hat da auch ein Kommunikationsproblem. Es wäre gar nicht im Dienste der Sache, wenn wir uns gegenseitig so ein schlechtes Gewissen einreden, dass dann dieser Reflex kommt, da kann man ja dann doch nichts mehr machen oder irgendwie sowas. Ja, das jetzt auch noch oder irgendwie so. Also ich denke, es ist wichtig, dass man gerade wegen dieser Brisanz guckt, dass man nicht zu Moralin wird wiederum. Ja? Deshalb versuche ich in meinen Arbeiten auch immer wieder auch diese Ästhetik hervorzuheben, eher so, aber das ist auch nicht ganz easy, also man muss auch gucken, aber das will ich nur noch das wäre ungeschickt. Ich glaube, ganz viele Menschen reagieren da bei dieser Schuldzuweisung, die definitiv da ist, ja, weil die Zusammenhänge existieren, aber das reagieren mit Widerstand. Und das wäre eigentlich in der Sache der Notwendigkeit des Umdenkens und des Umlernens und Anderstuns nicht gut.
Ja, ich wollte jetzt nicht moralisch sein, aber man ist so gedankenlos, meine ich, beim Einkaufen. Oder es ist einem schon so vertraut, in jedem Lokal gibt es Hühnerbrust.
Ja. Es ist noch viel schlimmer.
Streifen mit Salat und jeder isst das. Ja, das geht schnell, ist leicht und die Hühner, kalorienarm. Und ich wollte eigentlich nur anregen.
Aber ich glaube, man kann sagen, sozusagen die Kultur, in der wir leben, hier in der westlichen europäischen Welt, ist offensichtlich auch im Bereich des Essens von einem Dilemma geprägt. Wir haben wesentlich mehr, als wir brauchen. Wir können es uns auswählen, das ist möglich. Und eigentlich ist die Frage, ob wir mit den Folgen dann ethisch oder moralisch umgehen können.
Ja.
Und wir versuchen ja sozusagen keine Schuldgefühle wegen des Essens uns weder zu machen noch aufkommen zu lassen. Jetzt sagen Sie aber, man muss möglichst viel wissen, um gut essen zu können. Wenn man natürlich wieder möglichst viel weiß, kommen natürlich alle diese Bedenken zutage, nicht? Kann ich das eigentlich verantworten, einen Salat mit Hühnerbruststreifen zu essen, wenn ich weiß, der Bürzel verschwindet und die... Ja, aber so
ja, das ist
plastisch
ja noch,
gesagt. Nicht?
Ja,
also Wissenschaft auch Dilemma in so einer Gesellschaft wie unsere. Ich war dort noch eine und dann gleich Sie, bitte.
Das große Dilemma ist bei der Lebensmittelbranche eigentlich die Politik. Früher hat es in Österreich ein Lebensmittelgesetz gegeben, das wirklich in Ordnung war. Mit dem Beitritt zur EU, ich will wirklich nicht politisch werden, es sind alle Politiker jeder Couleur mitverantwortlich. Es werden heute für die Industrie die Gesetze gemacht, dass man Lebensmittel heute produzieren darf. Heute produziert man Lebensmittel, die Verantwortlichen dafür verdienen sehr viel Geld und früher vor dem EU-Beitritt würden diese Leute im Gefängnis landen, mit Sicherheit. Produziert wird nicht nur für die Industrie oder für die Leute, die das mit gutem Gewissen kaufen, Bio und so. Es wird in der Industrie produziert, Tiere, Obst, Gemüse zur Vernichtung. Das muss man sich mal vorstellen. Es werden Tiere produziert, um nur vernichtet zu werden. 4 Jahre in einem EU-Lager und dann wird es verbrannt.
Also Sie meinen zum Beispiel Fleisch, das zu viel, ja,
die Bauern, Tiere, die zu viel geschlachtet werden. Die Bauern werden, ja, produzieren natürlich, weil sie subventioniert werden. Es wird nicht produziert nach dem Bedarf, sondern nach der Subvention. Dann zum guten Essen und was kann ich mir leisten? Es gibt sehr viele Menschen, die die Zeit haben und das Geld haben, auf den Markt zu gehen, richtige Produkte zu kaufen. Aber wie viele Leute müssen diese Produkte essen, die wir produzieren? Billigst produzieren aus Schlachtabfällen. Und wie viele Leute müssen Salat schneiden um 5 Euro in der Stunde? Da schließt sich der Kreislauf. Wo ist da die Moral, wenn man einen solchen Salat kauft, der vielleicht aus Efferding kommt und geschnitten wird um 5 Euro in der Stunde? Und diese Leute können sich wieder nichts leisten. Das müsste man auch einmal bedenken.
Mhm. Ich wollte nur geschaut, ne? Ja, wir haben mehrere Wortmeldungen. Ich habe jetzt nur geschaut, ob Sie unmittelbar etwas dazu sagen wollen. Aber dann reden wir kurz einmal weiter. Da war eine Wortmeldung, dort war eine und Sie. Fangen wir mal da an, Sie stehen ja gerade in der Nähe. Geht's noch?
Ja, eigentlich ganz genau dazu. Ich hätte 3 Fragen zu ihren 3 Tugenden. Die erste Frage geht genau in die gleiche Richtung meines Vorredners. Wer kann es sich leisten, das Richtige zu kaufen? Meine zweite Frage zur Kochkunst. Wer kann sich eine Kochkunst leisten, wenn er eigentlich die Überlebenskunst erlernen müsste? Also wie können Leute, die überleben müssen, zur Kochkunst kommen und welche allgemeinen Gültigkeiten haben dann diese Tugenden? Und das dritte ist das Genussleben gemeinsamer Mahlzeiten. Wie viele Menschen können es sich bei dieser Struktur der Arbeitswelt, der Arbeitszeit überhaupt leisten, von gemeinsamen Mahlzeiten zu sprechen? Also ich frage mich, aber Sie haben das wahrscheinlich in Ihrer Habilitation schon berücksichtigt, nur heute zu wenig erwähnt vielleicht. Ich frage mich, wie viele Menschen können sich diese elaborierten Tugenden, die Tugenden von Reichen sind, die sich Reiche leisten können, so meine ich. Wie viele Leute können sich das auf der Welt erlauben, diese Tugenden zu pflegen und wie haben Sie das in Ihrer Arbeit auch berücksichtigt? Mhm. Danke.
Schauen wir vielleicht noch gleich weiter, die 2 Wortmeldungen und dann, passt das so? Bitte, da herüben die Dame in der letzten Reihe, bitte.
Ja, zu Ihrem Brötchenbett, da bin ich hängen geblieben, gleich am Anfang, und dem Rucola, wo Sie nicht wissen, ob das Saisongemüse ist. Das ist Saisongemüse bei uns und das ist vor allem sehr wichtig beim Einkauf und beim Essen, dass man sich bewusst ist, was zurzeit bei uns wächst.
Okay. Würden Sie bitte das Mikro nehmen? Danke. Dankeschön.
Die 2 Vorredner haben im Prinzip das vorweggenommen, was ich sagen wollte. Mir geht es auch darum, diesen individualistischen Ansatz oder diese Freiheit der Konsumenten etwas in Frage zu stellen, weil ich glaube, der Markt ist nicht konsumentenorientiert, sondern hat andere Triebkräfte im Großen und Ganzen. Und der Großteil der Konsumenten, nicht diese elitäre Zuhörerschaft hier, sondern der Großteil der Konsumenten hat nicht, meines Erachtens nicht die Freiheit, sich wirklich auszusuchen, was gekauft wird oder was sie kaufen können und wollen. Und das zweite ist das ein Beispiel, das eben auch mit dem EU-Beitritt von Österreich zusammenhängt, ist meines Erachtens, dass es hat, bevor Österreich der EU beigetreten ist, hat es aus protektionistischer Maßnahme heraus in Österreich quasi nur österreichische Milchprodukte zu kaufen gegeben. Und ich wusste, wenn ich in den Supermarkt ging, werde mit hoher Wahrscheinlichkeit österreichische Butter, Milch, Käse, Joghurt kaufen. Ab dem Zeitpunkt des Beitrittes war die Liberalisierung, das ist offizielle EU-Politik, natürlich gegeben und ich kann heute Butter kaufen, die gleich schmeckt wahrscheinlich überall aus Irland oder sonst irgendwoher. Also ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die den Konsumenten nicht befähigen, oder Erscheinungen, die den Konsumenten und die Konsumentinnen nicht befähigen, wirklich individuell und moralisch zu handeln. Das ist im Prinzip bestätige ich, oder möchte ich bestätigen, was die beiden Vorredner da kurz schon erwähnt haben. Danke.
Okay.
Ja, vielen Dank.
So, versuchen wir mal, das etwas zu zusammenzufassen.
Ja, also vielen Dank für die Fragen. Vielleicht direkt zu diesem, wer kann sich das leisten? Ne? Also das ist ja eine Sache, ein Einwand, den ich auch immer wieder höre. Das ist so eine Sache. Also es gibt auch Statistiken, die belegen, dass die Menschen noch nie so wenig für die Lebensmittel ausgegeben haben wie heute. So, ich glaube, das sind dann immer so Zahlen, also speziell, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist es, glaube ich, 12%. Die Franzosen geben dann irgendwie so 16 aus, die Italiener 18 oder sowas. Egal. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben dieses Geld. Es gibt viele Menschen, die es nicht haben. Dann ist das Thema durch. Natürlich gibt es da Menschen, die überhaupt keine Wahlfreiheit haben, weil sie sagen, die finanziellen Mittel nicht haben. Das sind sagen, denn von dem, also das sind sagen keine, wo man sinnvollerweise sagt, irgendwie bitte bemüht euch mal moralisch korrekt zu verhalten. Das ist klar. Aber ich glaube, ein großer Teil sagen der Konsumenten, die das Geld haben, sind nicht bereit, das für diese Freiheit, die sie da haben, sagen, tatsächlich einzusetzen. Also sprich, das sind andere Sachen wichtiger. Also es ist eine Güterabwägung. Schöne wäre natürlich auch für mich, dass es ganz viele Menschen gibt, denen es an nichts fehlt und die tatsächlich dieses Geld haben. Gut, offensichtlich ist es so, dass viele Menschen nicht genug haben, aber eben diesen relativen Spielraum sich bewegen. Und dann würde ich sagen, ja, das ist Teil dort, wo es sagen, mit der Ethik beginnt, ernst zu werden, dass ich sage, okay, manche Dinge sind vielleicht weniger wichtig als zum Beispiel die Bereitschaft, einen gewissen Prozent sozusagen seines Geldes mehr auszugeben für Lebensmittel. Aber ich will das gleich hinzufügen, um das da nicht in der falsche. Es ist durchaus nicht so, dass man sich, wenn man mit biologischen Produkten sagen, sich ernährt, dass das zwangsläufig teurer ist. Ja? Also es gibt durchaus Möglichkeiten, dass man entsprechend Ausgaben, die damit verbunden sind, weil Bioprodukte teilweise teurer sind, kompensiert, weil man dann zum Beispiel das Gemüse nicht verarbeitet kauft, weil man bestimmte sagen, Markenprodukte, die ganze Werbe irgendwie der in diesen Preisen drinsteckt, nicht mitzahlt und sowas. Also es gibt sehr viel, jetzt nicht so sehr philosophische Arbeiten, aber sagen soziologische Literatur zu diesem Thema. Und ich lese immer wieder, dass das kein Totschlagargument ist. Also es ist richtig, man muss dann im Einzelnen gucken, wie viel Geld ist verfügbar, aber aufs Ganze betrachtet weltweit gibt es eine Klasse von Konsumenten, die durchaus in der Lage wären, dieses kleine Quäntchen sich zu bewegen.
Aber wenn ich die Wortmeldungen so richtig verstanden habe, dann ging es da schon auch darum, schaffen wir in der Gastrosophie jetzt sozusagen eine Zweiklassengesellschaft, eine Klasse, die es sich leisten kann, die sich intellektuell, die sich finanziell, die sich auch zeitlich leisten kann, sich sozusagen damit zu beschäftigen, was esse ich denn und ist das alles auch richtig und gut, was ich da mache. Und so wie Sie es jetzt formuliert haben, schleicht sich da fast der Verdacht ein, dass Sie der Meinung sind, dass wer sich das nicht leisten kann, ist auch befreit sozusagen von der Philosophie und gleichzeitig die sich es leisten können, sind nicht verantwortlich, dass die anderen besser essen können. Wäre ja auch eine philosophische Möglichkeit, das mit einzubeziehen, dass die eben nicht dieses Industrie-Fastfood essen müssen, aus ökonomischen Gründen oder weil sie keine Zeit haben oder weil sie nicht die Möglichkeit haben, zu Alternativen zu greifen.
Das ist ja Teil Teil des Versuchs, wenn man irgendwie Ernährungsverhalten sagen ethisch betrachtet. Das tue ich ja genau, zum Beispiel das Teil sagen eines ethisch guten Essens, dass ich für die Produkte mehr zahle. Und das heißt zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, Milchprodukte. In manchen Läden, zumindest mal, wo ich jetzt einkaufe, steht dann auch ein Label, es geht ein bestimmter Prozentsatz des Geldes sagen an die Bauern. So, also über den, das ist ja genau der Versuch, sagen bestimmte oder in der Gastronomie kann man ja auch sich überlegen, sagen, wenn man irgendwo hingeht und das ist so unglaublich billig, das kann ja im Grunde genommen der Lohn von den Leuten, die in der Küche sind, sagen, wieso, wovon, so, da bleibt da nichts übrig, also das weiß ich. Und wenn ich dann, wenn ich diese Sachen durchschaue und das, da brauche ich keine Intellektualität für, ich glaube, das ist dann auch so eine Sache, es geht ja, diese Zusammenhänge, die ich jetzt ja zusammengesammelt habe, sind alles Dinge im Grunde genommen, die man tagtäglich in der Zeitung liest. Ja, da ist jetzt nichts irgendwie, wo man ein ausgebildeter Philosoph für sein muss, sondern das sind alles Wissen, was wir haben. Nur haben wir das oft fragmentarisch, liegt das so nebeneinander und wird nicht zusammengezogen zu einem Bild. So. Aber ich glaube, das ist genau der Teil, sagen, auch wenn man sagen, ökologisch guckt, ich meine, ich zahle eventuell ein bisschen mehr, aber das kommt eben nicht nur sagen, den Produzenten zugute, sondern entsprechend natürlich dann der Umwelt. Ja, das kostet dann auch ein bisschen, aber über den Weg dann verende ich ja sagen, im Sinne des Besseren mein Verhältnis zur Welt über das Essen. Und das ist ja gerade der Witz, sagen, weshalb ich sage, wir können das mit diesen einfachen Mitteln tun.
Gibt es noch, warte mal, Entschuldigung, habe ich übersehen? Ja, da ist auch noch eine, bitte. Mal fangen wir da an.
Bitte. Ganz durchgeben zum Fenster, bitte.
Zur Ethik hätte ich noch ein Beispiel. Und zwar meine Nachbarin hat mir nämlich heute erzählt, sie war vor kurzem mal bei einer Autobahnraststätte und hat beobachtet, wie die Verkäuferin das ganze Gepäck und die Wurst und Käsesemmeln einfach weggeworfen hat. Und dann hat sie sich gefragt, ja, warum machen sie das? Ja, jetzt kommt wieder die neue Ladung nach. Und in allen Ketten, also in allen Filialen ist es so, dass alle 3-4 Stunden halt das ganze Gepäck alles ausgewechselt wird. Ja. Einfach aus dem Grunde, weil es nicht mehr absolut frisch und knusprig ist. Ja. Und meine Nachbarin war ein bisschen überrascht und hat dann den Chef auch verlangt. Und der war ein bisschen überrascht auch, also, weil sich jemand Gedanken macht darüber. Und aus hygienischen Gründen kann das angeblich nicht so an ärmere Leute weitergegeben werden. Und ich glaube, da muss auch einmal ein Umdenken stattfinden, also dass man sich einmal überlegt, was man wirklich mit dem Zeugs anfangen könnte. Eine Alternative wäre vielleicht biologisches Gepäck, weil das hält sich angeblich länger als das normale. Braucht nicht so schnell weggeworfen werden. Oder, ja.
Okay. Da war noch eine Wortmeldung. Ich würde bitten, wenn Sie noch Wortmeldungen haben, dass wir es noch sammeln und dann meine Schlussrunde.
Also ich möchte nur hinzufügen, dass wir reden über das Essen. Und Essen ist etwas Praktisches und nicht etwas Theoretisches. Mir fehlt in die Liste das richtig verarbeiten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir wissen, wie wir die Lebensmittel richtig verarbeiten können. Darüber gibt es gar keine Informationen. Es gibt viele Diäten, es gibt Bio und alles und man steht dort und weiß es gar nicht. Zum Beispiel, ich sage ein Beispiel, bei Tomaten, wir wissen alle, dass es gegen Krebs gut ist. Aber wie viele wissen, dass die Tomaten dazu erhitzt werden müssen? Und dazu sollte man Bücher rausgeben und wenn man schon diese Wissen hat, und man erlernt, man lernt die Menschen, wie man kochen kann, dann kann man diese Punkte auch ganz gut machen. Dann kann ich schon richtig einkaufen, wenn ich weiß, was ich mit dem Essen mache. Aber ich habe auch in Italien nichts gefunden. Und das hilft auch für die Gesundheit, weil ich habe auch einen Freund, der hat ganz viele Probleme mit dem Magen. Und seitdem ich koche und darauf aufpasse, dass welche Lebensmittel wie verarbeitet werden muss, es geht ihm viel, viel besser. Also das ist auch eine bessere Lebensqualität.
Danke. So, gibt es noch Wortmeldungen? 1, 2, bitte.
Aus meiner Sichtweise, grüße Gott, Frau Heiden. Aus meiner Sichtweise sehe ich da grundsätzlich drei Problembereiche. Das eine ist das Thema Eigenverantwortung. Mhm. Grundsätzlich neigen wir Eigenverantwortung so weit wie möglich auszulagern. Man braucht nur schauen, was Fehlverhalten im Ernährungsbereich verursachen, wird über Gesundheitswesen repariert. Das Ganze geht dann weiter Richtung Demokratieverständnis. Hätten wir eine echte Demokratie, dann würde sich jeder Bürger auch so weit einsetzen, dass das, was er am Teller hat, auch vernünftig und leistbar ist. Und der dritte Punkt ist das Wertethema. Wir haben grundsätzlich nur mehr einen Wert, das ist das Geld. Andere Werte sind mittlerweile abhanden gekommen. Dadurch auch meines Erachtens keine Möglichkeit, in der Familie gemeinsam zu essen, wo dieser Gemeinschaftsaspekt eine Wichtigkeit hat wie in manchen südlichen Ländern. Bei uns ist es viel wichtiger, Geld zu verdienen, ganz gleich, mittlerweile auf welchen Wegen. Damit ist auch die Ethik und die Moral unter die Räder gekommen. Und das kann man dann drehen, wie man mag, diese drei Bereiche, Eigenverantwortung, Demokratieverständnis und Werte, müssten wieder repariert werden, über die Basis, sprich den einzelnen Bürger, dann hätte man da Möglichkeiten, sehr wohl daran zu drehen. Und das Ganze jetzt wiederum so zu spielen, dass es nur ein Thema der Reichen ist, sehe ich nicht so, weil da fängt der Punkt wieder mit den Wertigkeiten und Prioritäten an. Was ist mir mehr wert? Meine eigene Gesundheit oder dass ich 2, 3 Handys ab 3 Mal im Jahr auf Urlaub fahren kann? Also da kann man sehr wohl diverse Wertigkeiten neu definieren und man sollte gewisse gesellschaftliche Zwänge opfern, unter Anführungszeichen, dass diese Möglichkeit einer Ernährungsform, Ernährungskunst wieder machbar und lebbar ist.
Okay. So. Ja, dann ist noch.
Ich möchte jetzt wieder zu diesen drei Tugenden kommen. Ich bin Kindergartenpädagogin und muss sagen, ich habe mich sehr bestärkt und bestätigt gefühlt, weil wir versuchen wirklich, diese drei Tugenden in unserem kleinen Kindergarten am Land zu leben. Und wir merken natürlich auch, wie wichtig das ist, dass wir das leben, weil in der Familie kaum mehr Zeit ist, dass man sich zu einem Essen zusammensitzt oder dass man gemeinsam kocht. Und ich fühle mich da jetzt sehr bestärkt, wenn sogar der Philosoph sagt, so wäre es richtig.
Sie haben sie jetzt amtlich bestätigt, sozusagen. Wir können im Anschluss an die Veranstaltung vielleicht Sterne, Medaillen oder sonst irgendetwas austeilen, oder? Philosophisch ja, geadelte Auszeichnungen. Bitte.
Was ich nur dazu sagen wollte, wenn es daran steht, ob die Kunden andere sammeln wollen. Nein, die wollen nur die Bäckergeschäft machen. Es ist immer nur, dass wenn das wegkommt, können sie wieder eine neue Lieferung bringen. Und das ist das Ausschlaggebende. Ich glaube, die Kunden werden mit einem Tag alten Semmel sicher oder 6 Stunden alten Semmel auszuführen.
Außer sie ist aus einer Backmischung, dann könnte es sein, dass die Zähne gefährdet sind, wenn man reinbeißt.
Also ich glaube, dann wirklich in dieser Art und Weise.
Ja.
Okay.
Sollen wir noch eine Frage sammeln?
Gibt es noch Wortmeldungen? Letzte Chance.
Die Dame?
Ja, okay. Letzte Wortmeldung.
Ja, generell möchte ich sagen, was ich in Kaufhäusern erlebe, dass wenn ich meine Biosachen auflege, dass ich angeschaut werde, ich kann mir das nicht leisten. Ich sage dann, Sie können sich das sehr wohl leisten, auch Sie haben die Wahl. Wenn Sie das und das und das, was Sie da in Ihrem Korb drinnen haben, weglassen, können Sie es sich leisten. So viel Minderwertiges, dafür haben Sie das Geld und das wird eingekauft. Ich möchte sagen, jeder hat die Verantwortung für sich selbst. Was er tut, was er tun sollte, was er nicht tut und tun sollte. Und jeder, auch wenn er ganz wenig Geld hat, hat die Wahl, das zu lassen oder das zu kaufen oder sich mit einem Kilo Mehl, ein Backelgerb, ein bisschen Salz, Weckern selber zu machen, die so köstlich sind, wie sie kein Bäcker zu bieten hat heute mehr, weil schon so viele Zusatzstoffe drin sind. Ich mache mir das alles selbst.
Okay. Dankeschön. Jetzt sind Sie aber noch einmal bestätigt worden.
Ja, genau. Ja. Ja, das zeigt das doch sehr gut. Also das ist jetzt, diese verschiedenen Positionen machen das sehr, sehr deutlich. Sagen. Das findet gerade statt. Genau diese Selbstverständigung sagen, über Werte, darüber, wie reagiert man, ist man vielleicht doch an der Position, dass man sagt, ja, stimmt, eigentlich könnte ich das doch, das und da, oder nicht. an dem Punkt sind wir. Ich möchte kurz vielleicht noch etwas nur noch kommentieren, weil ich sehe da sonst eben nur Bestätigung. Aus meiner eigenen Praxis. Man sagt ja, Philosophie sei eine brotlose Kunst, aber jetzt haben wir so viel über Brot geredet. Nein, also Gastrosophie kann auch sehr brotintensiv sein, selbstbackend sozusagen. Also Sie haben das schon gesagt, es gibt einmal die Möglichkeit...
Haben Sie schon mal eins gebacken, selbst Brot?
Ja, zum Beispiel. Brot, selbst Brot backen, natürlich Weißbrot. Ich meine, wenn man das jetzt sagen, also Vollkorn, da wird schon schwieriger. Aber klar, Weißbrot, keine Sache. Ja? Sehr zu empfehlen, sehr schnell passiert. Man kann auch tatsächlich Geld sparen. Und man kann das eingesparte Geld nutzen, um bessere sagen, Ausgangsstoffe zu kaufen. Stichwort Biomehl zum Beispiel, das geht. Oder aber, was ich zum Beispiel mache, das ist jetzt wahrscheinlich nicht jedem möglich, aber ich laufe zum Reformhaus bei uns um die Ecke und da haben die im unteren Regal immer abgepacktes Brot vom letzten Tag, zum halben Preis. Ja, Bio, günstiger und dann noch eine, sagen, einen Recycle-Effekt. Also da bin ich in jedem Fall im besten nietzschen Sinne vorbildlich, dass ich deren Regal immer abräume und habe eine Riesenfreude zu Hause dieses Brot zu essen, weil das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Von daher gesehen sagen, das ist bestätigt, dass Philosophie doch keine brotlose Kunst ist. Vor allem, wenn es Gastrosophie ist.
Okay. So. Waren Sie zufrieden mit unseren gastrosophischen Zuspruch, unseren Einwendungen, Anregungen?
Ja, absolut, na klar.
Ja. Wie sagt man in Hamburg, also bei uns sagt man guten Appetit oder Mahlzeit oder Wohlbekommst oder sowas, wie sagt man da in Hamburg?
Ja, guten Appetit sagt man da wohl, ne?
Also Sie guten haben Appetit. Nichts Originelles in Hamburg.
Nee, genau, da war ich am Überlegen, aber das ist doch relativ originell.
Also das verbindet uns zumindest. Guten Appetit. Wenn Sie heute noch ausgehen in Linz, achten Sie darauf, dass Sie gut essen. Wir können Ihnen gerne Tipps geben, wo Sie noch hingehen können. Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause und Ihnen dann wieder gute Heimreise nach Hamburg. Dankeschön. Dankeschön.